müssen wir leider so machen.
Ja, okay. Der Heilige Krieg, das habe ich hier drüber geschrieben. Also keine Sorge, es wird nicht so sehr gefährlich. Aber was ist das eigentlich mit dem Heiligen Krieg? Kennen wir den Begriff wahrscheinlich schon von irgendwoher? Er hat ja bekanntlich, ist dadurch bekannt geworden auch, dass die Islamisten ihre Kriege gegen Israel in Heilige Kriege nannten. Und ja, da sind so manche Kriege gewesen, ja, die alles andere als heilig waren, ja. Und aus unserer Sicht kann man sagen, waren das eigentlich sehr unheilige Kriege. Aber das war nicht nur in unserer Zeit, es gab auch die Kreuzzüge, die wurden damals als heilige Kriege verstanden und waren im Grunde genommen doch nichts anderes als grausame Raubzüge unter dem Deckmantel des Glaubens. Aber das hat es ja immer wieder schon gegeben, dass sich das Böse ein frommes Mäntelchen umhängt. In Micha 3,5 lesen wir, so spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Das ist Bibel, ja. Das ist nicht, dass ihr da mich schimpft in der, dass ich solche Worte gebrauche. Ja. Aber wenn dann aber Gott Krieg führt, dann könnte man schon von einem heiligen Krieg sprechen, oder? 2. Mose 17,16 heißt es, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Gott hat Israel manche Kriege befohlen und insofern sie diese Kriege ausführten im Auftrag Gottes, waren das ohne Zweifel heilige Kriege. Aber was hat das jetzt überhaupt mit uns zu tun hier? Gibt es das überhaupt auch noch, heilige Kriege? Sicher wird Gott uns nicht in den Krieg gegen Menschen schicken, wie er das mit Israel gemacht hat, ganz gewiss nicht. Doch hat er uns auch einen Krieg befohlen. Wir stehen sozusagen täglich in einem heiligen Krieg. Und das, solange wir in dieser Welt leben. Und dieser Krieg ist besser bekannt unter dem Begriff Kampf des Glaubens. Paulus schrieb an Timotheus, und damit wären wir bei unserem Predigtext, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ein paar Dinge wären zu beachten, damit der Kampf des Glaubens nicht in einen Krampf ausartet, damit er effektiv ist im Sinn der Ziele, die Gott uns vorgesteckt hat. Paulus sagte einmal, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt. 1. Korinther 9,26. Paulus' Kampf war zielbewusst. Auch unser Glaubenskampf muss zielbewusst sein. Es sind jetzt, was ich hier weitergebe, sind drei wesentliche Grundsätze. Der erste heißt, den wahren Feind ausmachen. Bevor man in den Kampf zieht, sollte man wissen, wer oder wo der Feind ist. Jede Armee braucht ein klares Feindbild. Das ist ja das Problem der deutschen Armee seit dem Zusammenbruch des Kommunismus, dass sie kein definiertes Feindbild mehr hatten. Deshalb kam unweigerlich die Frage auf, wozu sind wir eigentlich da? Was ist überhaupt unser Auftrag? Und so wurde die Bundeswehr sträflich vernachlässigt, wie wir in letzter Zeit ja wahrscheinlich mitbekommen haben. Beim Glaubenskampf ist es nicht weniger wichtig, ein klares Feindbild zu haben. Und hier scheitern schon viele Christen. Sehr verbreitet ist nämlich die Vorstellung, der Glaubenskampf besteht darin, gegen die Sünde zu kämpfen. Aber nirgends im Neuen Testament werden wir dazu aufgefordert, gegen die Sünde zu kämpfen. Dieser Kampf ist längst gekämpft. Die Sünde ist eine besiegte Macht. Uns wird im Blick auf die Sünde in unserem Leben gesagt, dass wir ihr fliehen sollen. Das heißt, ihr aus dem Weg gehen sollen. Flieht die Unzucht, heißt es zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 18. Da gibt es ja übrigens die Bibel im im Alten Testament auch ein Beispiel, das ich noch ganz kurz ansprechen möchte, weil wahrscheinlich ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon das in den Sinn gekommen ist, und zwar der Potiphar. Potiphar war ja der quasi dann der Arbeitgeber für den Josef. Und da wissen wir, die Frau von Potiphar, die hätte gern was gehabt mit dem Josef. Und sie hat sich bemüht, ihn zu verführen, ihn rumzukriegen. Und irgendwann wurde es so extrem, dass ihm nichts anderes mehr übrig blieb als fliehen. Ja? Er hat genau das Richtige gemacht. Denn die Erfahrung, die wir tausendfach kennen, ist doch die, dass im Kampf gegen die Sünde wir letztlich immer unterliegen. Je mehr wir auf die Sünde fixiert sind und versuchen sie zu überwinden, indem wir sie nicht tun, desto mächtiger wird sie in unserem Leben. Nicht wenige Christen meinen, dass sie die Sünde mittels des Gesetzes überwinden könnten. Darauf komme ich dann später nochmal näher. Die gute Nachricht auf jeden Fall ist für uns die Sünde ist besiegt. Die nach Hebräer 12, 1 leicht umstrickende Sünde, die sollen wir ablegen wie einen alten Hut, den man in die Kleidersammlung gibt. Nun mag vielleicht jemand, der seine Bibel kennt, einen Einwand haben und sagen, und auf Hebräer 12, Vers 4 verweisen. Dort steht, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und es wird so verstanden, ja, man soll bis aufs Blut gegen die Sünde kämpfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wer denn könnte sagen, ich habe jemals bis aufs Blut widerstanden? Also da müssen wir doch merken, dass hier eine Fehlauslegung da ist. Es geht im Hebräerbrief um die Gefahr des Abfalls von Gott. Das ist die Sünde, die hier angesprochen ist. Bis aufs Blut widerstehen heißt dann, lieber dem Märtyrertod zu sterben, als dem Glauben abzusagen. Denn diese Hebräergemeinde war eben auch sehr stark unter Druck, unter Verfolgungsdruck gekommen. Es war eine junge Gemeinde, da waren viele auch, die im Glauben noch nicht gefestigt waren. Und die Gefahr bestand, dass sie zurückgehen ins Judentum, um der Verfolgung zu entkommen. Und da sagt eben auch der Schreiber des Hebräerbriefs, ja, spricht er, bis aufs Blut widerstehen, eben bereit sein, sogar den Märtyrertod zu sterben und nicht dem Glauben abzusagen. Die Sünde ist zweifellos ein Feind, bei dem bei weitem nicht der gefährlichste Feind. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Nun denken viele Christen, unser Feind, gegen den wir zu kämpfen haben, wäre Satan. Naja, Satan ist schon ein ernstzunehmender Feind, ja. Aber ist er der, gegen den wir zu kämpfen haben? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Der Kampf des Glaubens ist nicht primär ein Kampf gegen Satan. Auch dieser Kampf ist längst gekämpft und der Sieg ist längst Realität. Diesen Kampf hat unser Herr gewonnen. Am Kreuz von Golgatha, als er den Triumphschrei ausstieß, es ist vollbracht. Die Macht Satans ist nur noch von Gott zugestandene Macht. Das müssen wir wissen. Er kann nichts tun, ohne dass Gott ihm das gestattet. Unser Teil ist es, in Bezug auf den Teufel, uns im Glauben auf den Boden des Sieges Jesu zu stellen. Und wenn wir uns von unserer Sünde reinigen und vertrauensvoll an unseren Herrn halten, hat der Teufel an uns überhaupt nichts. Damit ist kein Christ also mehr diesen Mächten verpflichtet. Das heißt nicht, dass wir Satan nicht ernst zu nehmen brauchen. Auch ein besiegter Feind kann mit seinen Nachhutgefechten noch ganz schön Schaden anrichten. Also es gilt schon, darauf zu achten. Aber auch im Blick auf Satan gilt, wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Wir stehen zwar im Kampf gegen diese Mächte, doch die Frage ist, wie sieht dieser Kampf aus? Ist es ein Angriffskrieg? Nein. Wir sollen widerstehen, wird gesagt. Und dazu ist uns die Waffenrüstung Gottes gegeben, in Epheser 6, 10 bis 18. Und da gibt es auch ein Schwert. Aber das ist der Name im Hebräischen, ist Machaira für dieses scheinbar Schwert. Aber es ist im Grunde genommen eigentlich ein Kurzschwert, ein längerer Dolch, man könnte es so sich vorstellen, so lang. Damit kann man keinen Angriff führen, schon klar. Damit kann man bestenfalls eben die Schläge abfangen. Also, wie gesagt, kein Angriff. Wo ist denn also der wahre Feind, gegen den es zu kämpfen gilt? Um welchen Kampf geht es im Glaubenskampf? Der Kampf des Glaubens ist der Kampf gegen unser eigenes Ich, unser Ego. Dieser Kampf ist der viel schwerere und den sollten wir nicht unterschätzen. Bei einer Zeltmission, da verkündigt der Evangelist mit Nachdruck die Botschaft vom dicken Ich. Eines Abends bekehrt sich der 12-jährige Alfred. Am nächsten Tag wird der Evangelist Zeuge davon, wie Alfred, der frisch bekehrte Alfred, einen anderen Jungen aus schlichen Farben vermöbelt. Und da sagt der Vorwurfsvoll zu Alfred, wie kannst du nur so etwas tun? Ich denke, dein dickes Ich ist tot. Darauf bekam er die entwaffnende Antwort, ja, meins schon, aber dem sei es nicht, dem hau ich es gerade los. Also in der Frage der Heiligung, da würden wir vielleicht manchmal auch nur allzu gerne handgreifliche Nachhilfeunterricht erteilen, oder? Und dabei merken wir es dann gar nicht, wie unser dickes Ich uns einen Streich spielt. Dieses dicke Ich, das muss ans Holz. Das Kreuz ist der einzig angemessene Platz dafür. Unser eigenständiges und selbstsüchtiges Streben und Wollen muss zerbrochen werden. Es geht also um Zerbruch. Aber ist es damit getan, dass unser Ego einmal zerbrochen wird? Nein. Nein, weil das Ego wird immer wieder zurückkommen. Immer wieder auf den Thron zurückkommen. Ja. Es gilt also immer wieder, diese Stellung des Zerbrochenseins vor Gott neu einzunehmen. Paulus hat es so formuliert, er hat gesagt, ich sterbe täglich. Das ist das, was hier gemeint ist. Ich sterbe täglich. Da spricht auch diese Zerbrochenheit heraus. Natürlich stirbt er nicht wirklich. Schon klar, das war auch nicht gemeint. Aber gemeint ist, dass er seinem eigenen Plänen, Vorstellungen, was immer so eben da unser Ego ausmacht, ja, dass er dem nicht den Vorrang gibt, sondern dass er bereit ist, hier wirklich das einfach zurückzunehmen. Und das ist gewissermaßen das, was gemeint ist mit, dass man das eben, das Ego immer wieder neu uns Mühe macht. Ne? Der Lebenswille des Ichs, darf nicht unterschätzt werden. Er will immer wieder die alte Passion zurückerobern. Aber wenn wir diesen grundsätzlichen Zerbruch erfahren haben, dann haben wir auch es auch hier mit einem besiegten Feind zu tun. Aber auch hier gilt wieder, was ich schon gesagt habe, auch einen besiegten Feind soll man ernst nehmen. Es gilt es aber eben, sich täglich auf den Siegesboden zu stellen, ihn im Glauben in Anspruch zu nehmen. Zumal was den Umgang mit dem Fürsten dieser Welt, mit Satan, der ist der Fürst dieser Welt. Als auch was unseren Umgang mit dem Fürsten unseres Lebens. Und das ist unser Ego. Und wenn das geklärt ist, wer der Feind ist, dann kommen wir zum zweiten Grundsatz. Die richtige Stellung einnehmen. Für ein kriegführendes Heer ist es doch enorm wichtig, dass es die richtige Stellung hat. Es muss die Stellung sein, von der aus der Kampf am effektivsten ist. Dasselbe gilt auch für den Glaubenskampf. Auch hier ist entscheidend, dass wir von der richtigen Stellung aus kämpfen. Dabei geht es um die richtige Stellung Jesus gegenüber, der Sünde gegenüber, dem Gesetz gegenüber. Eins habe ich rausgelassen, weil das dann zu lang wäre, der Welt gegenüber. Das wäre auch ein gutes, ein wichtiges Thema mal. Also die richtige Stellung Jesus gegenüber. Von dem Herrn Jesus wird in Hebräer 1, Vers 1 bis 3 gesagt, dass er die Ausstrahlung seiner, nämlich Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Nun sollen wir wiederum Christi Herrlichkeit sichtbar machen. Das wird uns allerdings in dieser Erdenzeit immer nur begrenzt möglich sein. Ja. Seine Herrlichkeit an uns ist, so können wir sagen, wie ein Abglanz, ein Widerschein dessen, was in Christus in Vollkommenheit da ist. Und die Sache kann man am besten verdeutlichen durch das Beispiel von der Sonne und Mond. Ja. Der Mond erleuchtet die Nacht, aber er hat keine eigene Lichtquelle. Ja. Er gibt nur den Widerschein des Lichtes weiter, den er von der Sonne empfängt. Dieses Licht ist nicht vergleichbar mit dem direkten Sonnenlicht. Ja. Das wissen wir. Aber doch, wie dunkel wäre die Nacht, wenn es das Mondlicht nicht gäbe. So sollen auch wir das Licht weitergeben, das wir von unserem Herrn empfangen. Auch dann, wenn es immer noch ein schwacher Widerschein sein kann. Wie stark der Mond leuchtet, hängt nicht zuletzt davon ab, in welcher Stellung er zur Sonne steht. Je nachdem wird er vielleicht nur als Sichel erscheinen oder als Vollmond. Und je voller der Mond, desto heller sein Licht. Also bei uns ist es so, wie viel Licht und Herrlichkeit wir von Jesus Christus widerspiegeln können, hängt von unserer Stellung zu ihm ab. Was ist aber die richtige Stellung Jesus gegenüber? Ich meine, es ist die Stellung der Ganzhingabe. Ganzhingabe heißt, dass ich begriffen habe, dass ich eigentlich kein Lebensrecht mehr habe, dass ich eigentlich den ewigen Tod verdient habe und von daher kein Lebensrecht mehr habe und dass ich auch nicht mehr festhalte an einem Lebensrecht, sondern es dem Herrn Jesus ausliefere. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich. Würde man diese Hingabe als Gebet formulieren, dann könnte das ungefähr so lauten: Herr Jesus, hier ist mein Leben, es gehört dir. Ich höre auf, es widerrechtlich festzuhalten, es selbst bestimmen und gestalten zu wollen. Ich liefere es an dich aus, der du es teuer erkauft hast. Mach daraus, was immer du willst. Ich gebe dir meine Blanko-Unterschrift. Ich habe das früher manchmal so anders gemacht. Da hatte ich natürlich dann eine Präsentation und da hatte ich dann so einen Brief und da haben wir gesagt, ja, also was würden Sie also dem Herrn geben, wären sie bereit. Ja. Und dann haben sie verschiedene Sachen genannt und ich habe das da eingetragen in dem Brief. Und das ist die Vorstellung, die die meisten haben. Da steht, da wird erst einmal geklärt, was kann ich geben, kann ich dem Herrn überlassen oder was will ich eigentlich behalten. Und dann, wenn das soweit ist, dann wird unterschrieben. Das ist aber anders. Die echte Hingabe sieht etwas anders aus. Die sieht so aus, dass auf dem Blatt überhaupt nichts steht, dass nämlich Gott die Eintragung machen soll, nicht ich. Gott soll die Eintragung machen. Und ja, dann ist die Frage, wie ist das mit der Unterschrift? Ja, ich sage, das leere Blatt unterschreiben. Blanko. Also ich habe meine Bereitwilligkeit gegeben, Bereitschaft gegeben dem Herrn. Egal, was ihr da einträgt, ich habe schon unterschrieben. Und das ist ein bisschen anders, ja, als man sonst weithin von Hingabe sich vorstellt. Ja, ich habe es jetzt nur spontan, ich habe es jetzt nicht hier auf dem Blatt, aber es fiel mir wieder ein, weil ich das früher oft so verwendet habe. Das ist sehr eindrücklich. Also das Nächste, die richtige Stellung der Sünde gegenüber. Ich sagte anfangs, dass die Sünde eine besiegte Macht ist. Wir haben da nicht gegen die Sünde anzukämpfen, vielmehr haben wir diesen Sieg in Anspruch zu nehmen. Römer 6,14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz. Ich muss mal wieder. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Weil wir nicht unter Gesetz sind, daher kann die Sünde uns nicht mehr, in uns nicht mehr herrschen. Um das zu verstehen, müssen wir noch 1. Korinther 15, 56 dazu lesen. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Also, nochmal ganz kurz. Es wird erst gesagt, wir sind nicht mehr unter Gesetz. Das Gesetz hat mit uns nichts mehr und wir mit dem Gesetz auch nichts mehr zu schaffen. Okay, das ist das eine. Und dann wird aber gesagt, der Stachel oder die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Nun, was hat das für Konsequenz? Dass es mich nichts angeht. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz, aber ich bin ja nicht mehr unter Gesetz. Also hat die Sünde in meinem Leben nicht mehr die Kraft. Und Vers 57 geht es weiter. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ergo, wir sind freigemacht von der Knechtschaft der Sünde. Also auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebendig in Christus Jesus. Römer 6, 11. Die Sünde ist, wie schon gesagt, eine besiegte Macht. Die Frage ist aber natürlich, die wir uns stellen, ja, wenn das so ist, ja, woran liegt es dann, dass ich diesen Sieg so selten erfahre? Nun, ich denke, wenn wir wiedergeboren sind, kann es eigentlich nur daran liegen, dass wir entweder gar nicht oder falsch kämpfen. Paulus hat gesagt, wir sollen damit rechnen, dass wir der Sünde gestorben sind. Wir müssten eigentlich der Sünde gegenübertreten wie ein Toter. Hast du mal versucht, einen Toten zur Sünde zu verführen? Naja, das solltest du eigentlich auch nicht tun, aber selbst wenn, du würdest wenig Erfolg haben, oder? Also, Abgesehen davon, ja, es ist ja was anderes, etwas ganz anderes, als gegen die Sünde anzukämpfen. Ja. Ich kann zu Sünde, Fleisch und Welt sagen, ich habe nichts mehr mit dir und du hast nichts mehr mit mir. Ja. Da fällt mir auch wieder ein Beispiel ein, das ich gern immer verwendet habe, auch mal in meiner Schulung, weil es wirklich so treffend ist. Ja. Und zwar geht es um Augustinus, den Kirchenvater Augustinus. Ja. Von dem wird gesagt, dass er vor seiner Bekehrung ein ziemlicher Frauenheld war. Auf jeden Fall durch die Gebete seiner Mutter, die das über Jahrzehnte getan hat, ist er schließlich auch zum Glauben gekommen. Und als er dann in Rom so unterwegs war, und dann begegnet ihm eine ehemalige Geliebte. Und die ruft ihm zu, hallo Augustinus, ich bin's doch. Und Augustinus läuft ein bisschen schneller und sagt dann über die Schulter, ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Versteht ihr? Das ist genau die, darum geht es. Ich bin quasi, ja, für die Sünde tot, wie ein Toter. Ich bin's nicht mehr. Ich bin nicht mehr der, der eben das und das tun musste. Ja, da bin ich nicht mehr. Und das ist wichtig, weil unser Tun halt eben von oben gesteuert wird. Und wenn wir falsch denken, dann werden wir auch immer und ganz schnell falsch handeln. Deswegen ist gut, wenn man weiß, ja, was richtig ist. Also wo man da noch kämpft, noch selbst kämpft, da ist Fleischeskampf und der führt zur Niederlage. Wir können aus uns heraus nicht eine einzige Sünde dauerhaft besiegen. Wir sind also freigemacht von der Knechtschaft der Sünde. Aber wie gesagt, wir sündigen immer noch. Ich jedenfalls schon. Und du, wenn du ehrlich bist, kannst das dir gegenüber zugeben, ich auch. Es ist ja auch nicht verheißen, dass wir in Christus nie mehr sündigen. Aber es ist uns verheißen, dass wir keine Knechte der Sünde sein müssen. Du kannst gegen die Sünde bestehen, wenn du es denn wirklich willst. Römer 8,2 sagt Paulus, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also da ist die Rede von zwei Gesetzen. Okay? Also es gibt ja auch zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Ja, jeder kennt das, oder? Jeder weiß, das bedeutet immerhin, dass alles, was schwerer ist als Luft, runterfällt. Dabei ist die Maus kein Fasernapf, das ist einfach so. Ja? Und jetzt wird da gesagt, da könnt ihr auch mit dem Flugzeug fliegen. Das geht doch gar nicht. Ein Flugzeug ist auf jeden Fall schwerer als die Luft, oder? Also wie geht das dann? Meistens bleiben Flugzeuge oben. Also da, es gibt das Gesetz der Schwerkraft, aber es gibt noch ein anderes Gesetz. Und das heißt das Gesetz der Aerodynamik. Und ja, das nutzt eben das Flugzeug, indem sie mit den Motoren dort arbeiten, wird dieses Gesetz dann wirksam. Und das ist stärker als das Gesetz der Schwerkraft. Deswegen wird die Schwerkraft überwunden, das Flugzeug bleibt oben. Aber nehmen wir mal an, da würde einer auf die Idee kommen, weil oben es ist so muffig in dem Flugzeug. Ich gehe mal ein bisschen raus an die frische Luft, ja. Der würde sehr unsanft und schnell merken, ja, dass das Gesetz der Schwerkraft immer noch da ist, ja. Es wird nur überwunden, ja. Und das ist aber genau das, was hier auch gemeint ist. Solange das Gesetz des Geistes und des Lebens in meinem Leben wirksam ist, werde ich nicht sündigen. weil dieses Gesetz stärker ist als das Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt aber nicht, dass letzteres nicht mehr vorhanden wäre. Sobald ich dieses verlasse, anders gesagt, sobald ich meinem Selbstleben oder Fleisch wieder Raum gebe, ja, werde ich merken, dass es immer noch da ist und mich bestimmen kann. Christus hat uns eine vollkommene Freiheit erworben. Deshalb ermahnt Paulus, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Galater 5,1. Es ist im Grunde falsch zu beten, Herr, erlöse mich von dieser Sünde. Von jener Gebundenheit, was auch immer. Christus hat dich vor 2000 Jahren erhört und erlöst. Die Erlösung ist geschehen, du sollst sie jetzt nur glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5,4. Der Sieg ist errungen, aber wir müssen den Sieg auch glaubend in Anspruch nehmen. Das nächste dann noch ist die richtige Stellung dem Gesetz gegenüber. Galater 2,19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was soll das Gesetz bewirken? Also mindestens drei Dinge. Das Gesetz soll deutlich machen, was Sünde ist. Ja. Das zweite, das Gesetz soll uns unsere sündige Natur zeigen. Und drittens, das Gesetz soll uns zu Jesus Christus hinführen. Aber das ist wahrscheinlich keine Neuigkeiten, oder? Aber ja, das muss man sich immer wieder neu vor Augen führen. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister, so sagt es Galater 3, 24 und folgende. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden. Ein Zuchtmeister, das war ein Lehrer, oder ja, der die Schüler im Griechentum und die Schüler dann zur Schule brachte und dann am Abend wieder nach Hause. Ja. Nun, wenn der Schüler dann der Schule entwachsen war, dann brauchte der Schüler keinen Zuchtmeister mehr. Und dann wird gesagt hier, dass das Gesetz der Zuchtmeister ist auf Christus hin. Ja, und das Gesetz hat gewissermaßen in uns diese Aufgabe schon geleistet. Es hat uns ja zu Christus geführt. Und somit ist das Gesetz eben auch gerechtfertigt. Vielleicht hier noch ein Wort zum Thema Gesetzlichkeit. Römer 7,12 steht, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Also das will ich auch unterstreichen, das Gesetz ist, ja, wie es hier gesagt wird, heilig, ist gut. Daran gibt es keinen Zweifel. Ja. Es ist nur die Frage, was das Gesetz jetzt für Aufgaben hat. Aber das an sich ist das Gesetz heilig, gerecht und gut. In 1. Timotheus 1,8 haben wir aber eine Einschränkung. Da steht, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Aha, das ist die Einschränkung. Also, man kann das Gesetz auch falsch gebrauchen. Also, was heißt es dann? Das Gesetz gesetzmäßig gebrauchen. Also, nehmen wir es vielleicht ein Beispiel. Vergleichen wir mal das Gesetz mit einem Röntgengerät. Nun, ein Röntgengerät, das wissen wir alle, das ist nicht zur Therapie gedacht, oder? Sondern das ist ein reines Diagnosegerät. Die Röntgenstrahlen, die machen uns nicht gesund. Ja? Das ist rein zur Diagnose gedacht, nicht zur Therapie. Und so ist es mit dem Gesetz. Das ist zur Diagnose da. Das soll uns zeigen, was Sünde ist und wo Sünde in unserem Leben ist und so weiter. Ja, aber das ist nicht geeignet, um damit die Sünde in den Griff zu bekommen. Aber leider ist es so, dass viele Christen das missverstehen. Sie meinen, dass via Gesetz müssen sie die Sünde in den Griff bekommen. Und so verwenden sie dann das Gesetz als therapeutisches Instrument, wozu es nicht gedacht ist. Übrigens, es gibt die Alternative zur Gesetzlichkeit ist ja nicht Gesetzlosigkeit, Liberalität oder so, ja, sondern ein Leben, das ein ganzes Vertrauen auf das verbrachte Werk Christi stützt. Es gibt aber einen falschen Vorwurf der Gesetzlichkeit. Vielleicht ist euch sowas schon mal begegnet. Also ich habe es jedenfalls so erlebt von jemandem Christen, Gläubiger, der in eine Gemeinde geht, von der ich weiß, dass sie sehr locker sind und den Weg zum Himmel so ein bisschen breiter gemacht haben. Und für die sind wir gesetzlich dann. Ja. Aber es ist ein völlig falscher Gebrauch von gesetzlich. Ja. Man reklamiert gewissermaßen eine Freiheit, die uns Gottes Wort nicht zugesteht. Ja. Der dritte Grundsatz, da ist das nicht mehr lange, keine Sorge. Denn ich sage noch mal die anderen beiden. Also den wahren Feind ausmachen war der erste. Zweite, die richtige Stellung einnehmen. Und jetzt der dritte Grundsatz, das Kampfmittel Glauben einsetzen. Der Glaubenskampf kann nur auf dem Boden des Glaubens gekämpft werden. Ist ja eigentlich auch logisch. Aber was ist Glaube? Das wird, da könnten die Vorstellungen etwas auseinandergehen. Da wird ein Bruder, der sich um eine Lehrstelle beworben hat, wo es noch 50 Mitbewerber gibt, da wird ihm gesagt, du musst einfach fest glauben, dass du die Stelle bekommst. Einer Schwester, die die Nachricht erhalten hat, dass sie Krebs hat, wird geraten, dem Herrn zu vertrauen, dass sie wieder gesund wird. Ist das der Glaube? Glaube braucht ein Fundament. Es geht nicht um den Glauben an sich, sondern es geht um einen Glauben, der sich auf biblische Tatsachen stützt. Auf das, was uns im Wort Gottes gesagt und verheißen ist. Glaube braucht ein Fundament. Wenn Jesus nicht zu Petrus gesagt hätte, komm, dann wäre der Glaube des Petrus beim ersten Schritt aus dem Boot jämmerlich abgesoffen. Ja. Es muss erst da klar sein, will Gott das? Dann tue ich es aus Glauben. Die Einnahme Jerichos ist ja so ein gutes Beispiel, gell? Eine Stadt, die menschlich gesehen unannehmbar war. Und Gott gebot den Israeliten etwas scheinbar völlig Unvernünftiges. Also es sollen 6 Tage lang jeden Tag einmal um die Mauern von Jerusalem herumziehen. Und da hatten sie ja immer vor Augen, ne, wie mächtig diese Mauern waren. Ja. Und dann am 7. Tag sollten sie dann 7-mal herumziehen. Ja. Also insgesamt sind sie 13-mal um diese Mauern herumgezogen. Jede Hoffnung auf einen Sieg in eigener Kraft war völlig erloschen. Und dann bliesen sie die Trompeten, was Gott auch ihnen vorgesagt hat, geraten. Und die Mauer stürzte ein. Sie haben im Glauben gehandelt. Die haben im Glauben gehandelt. Ja, das kann man wirklich sagen. Nicht blindlings, ja, sondern auf ein Geheiß Gottes hin. Also, Glaubenskampf ist da, wo das Waffengeklirr unserer eigenen Waffen aufgehört hat und Gott den Kampf führt. Ich fasse zusammen, wir stehen in einem heiligen Krieg, einem Krieg, der uns von Gott geboten ist. Wir stehen im Kampf des Glaubens. Dabei ist es zunächst einmal wichtig, den richtigen Feind auszumachen. Die Feinde sind zunächst die Sünde und Satan, aber diese Feinde sind besiegt, ihre Macht ist gebrochen. Der eigentliche Feind ist unser eigenes Ego, das die Herrschaft beansprucht. Für dieses Ego gibt es in der Schrift eine einfache Lösung, die sich mit zwei Worten beschreiben lässt. Ein Längsbalken und ein Querbalken. Dann geht es darum, die richtige Stellung einzunehmen, Jesus gegenüber, nämlich die Stellung der Ganzhingabe. Und die richtige Stellung auch der Sünde gegenüber und dem Gesetz gegenüber einzunehmen, denn wir gestorben sind. Und schließlich geht es darum, das richtige Kampfmittel einzusetzen, nämlich den Glauben, und zwar den Glauben an das, was Gott zugesagt hat. Und ich denke, wenn wir so kämpfen, werden wir auch Sieg erfahren. Ich bete noch mit uns. Ja, lieber Herr, du siehst auch, wie wir uns manchmal schwer tun. Und manchen Dingen auch. Es ist zwar vieles an Wahrheit in deinem Wort vorgegeben, und Herr, wir tun uns einfach auch schwer, immer das alles zu verstehen und diese Worte auch zueinander bringen. Herr, aber wir danken dir, Herr, dass wir wissen dürfen, Herr, dass du uns ja nicht überforderst, Herr. Du verlangst uns nicht etwas ab, was nicht möglich ist, Herr. Dass wir sinnlos sind, dazu ist kein Mensch fähig. Und ja, und das ist nicht so, dass du von uns Sinnlosigkeit erwartest. Wir sind es in Christus, aber in unserem Leben ist halt immer noch das Fleisch. Es ist immer noch da die Sünde, wartet sozusagen immer vor der Tür. Aber wir wollen auf dich schauen, Herr, und wollen uns freuen über das Heil, das du für uns gewirkt hast. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen.